Hallo und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Mein heutiger Gast ist Vitali. Er stand schon als Kind auf der Bühne und hat früh damit begonnen, zu tanzen und Geige zu spielen. Dass die Musik mal eine zentrale Rolle in seinem Leben spielen würde, war zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht absehbar. Tatsächlich hat er viele Jahre als Schornsteinfeger gearbeitet und erst im späteren Verlauf festgestellt, dass dies nicht der Job war, in dem er seine Zukunft gesehen hat. Parallel fand er immer mehr Freude in der Musik. Heute hat er gleich mehrere Standbeine. Er ist Musiker, modelt und übernimmt ab und an auch kleinere Filmrollen. Was genau ihn motiviert hat, seinen beruflichen Weg zu verändern, warum es für ihn wichtig ist, sich in der Arbeit nicht nur zu verausgaben, sondern auch Erfüllung zu finden, darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Ja, Vitali, herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast.
Hallo Sarah, ich bedanke mich für deine Einladung und ich bin gerne dieser gefolgt.
Dankeschön, ich freue mich auch. Ich habe mir gedacht, ich frage dich als allererstes, was du selber mit dem Thema beruflicher Spurenwechsel verbindest.
Was ich selber persönlich in meinem Leben verbinde, ist, gewissermaßen ein Widerstand, den man dann ausgesetzt ist, weil nicht alle finden das immer toll, wenn man auf einmal aus der gewohnten Umgebung oder ja aus alten Verhaltensmuster eventuell dann rausfällt und was Neues wagt und probiert, was vielleicht einiger keine Perspektive erstmal für den Verstand gibt. Und da diese Hürde gilt erstmal zu überwinden.
Wie ist das bei dir gewesen? Das ist so der Extrakt, so ein bisschen, was du mitnimmst. Wo ist so dein Spurenwechsel? Wo würdest du den ansiedeln? Wo sind deine Ursprünge und wo bist du letztendlich gelandet?
Ja, also da muss ich wahrscheinlich sehr, sehr weit zurück ausholen. Ich versuche das mal aber kurz zu machen, damit es auch nicht ganz so langweilig wird.
Das wird nicht langweilig, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ich war ja schon als Kind, so mit 4, 5 Jahren als Vorschulkind auf der Bühne mit einer Tanzpartnerin. Wir haben Tango getanzt. Meine Mutter hat dazu auf Akkordeon Tango vorgespielt. Ja, das war meine erste Erfahrung auf der Bühne. Mir war aber noch nicht klar, dass das irgendwie dann mal Realität wird. Also Realität war es ja schon, aber noch einmal vorkommen wird. Erst als wir nach Deutschland gekommen sind, dann habe ich angefangen, Geige zu spielen. Man muss dazu sagen, die Familie, also meine Mutter hat mehrere Instrumente gespielt, meine Schwester auch, mal Klavier. Ich weiß aber bis jetzt nicht, ob sie das freiwillig gemacht hat oder nicht. Jedenfalls wollte ich nichts davon wissen. Ich habe keine Musik gemacht. Erst hier in Deutschland mit ungefähr 12 Jahren habe ich angefangen, Geige zu spielen. Also bis zum Amateurorchester habe ich es geschafft. Ich habe dort erste Geige mitspielen dürfen, sagen wir mal so. Aber es war eher so im Nachhinein gesehen für mich eine Gehörbildung. Also ich habe Noten nicht lesen können. Ich habe also nicht nach Noten gespielt. Ich kannte die Rhythmuswerte nicht, die vorne standen, keine Vorzeichen. Ich habe einfach das gespielt, was ich gehört habe. Also vielleicht auch gefühlt. Ja.
Und es war ein Hobby?
Es war ein Hobby, mehr nicht. Es war für mich immer noch nicht klar, dass ich irgendwann mal wirklich dann mit Musik ernsthaft was anfangen würde. Ich habe ganz normal dann weitergelebt und dann fand ich aber die Geige nicht mehr so spannend, weil wir mit Freunden unbedingt eine Band gründen wollten. Der eine von den Freunden, der konnte schon Klavier spielen, der andere Akustikgitarre. Jetzt brauchen wir noch für die Band? Eine Bassgitarre und Schlagzeug. Ich habe dann die Bassgitarre übernommen und so ging es dann weiter. Die Geige, die liegt immer noch da, die habe ich immer noch, aber jedenfalls habe ich dann angefangen, Bassgitarre zu spielen und Später kam dann Akustikgitarre dazu, weil ich noch mehr Musik interessiert geworden bin. Dann habe ich angefangen, Akustikgitarre zu erlernen und die ersten Griffe zu lernen. Und als ich die ersten Griffe angefangen habe zu lernen, zu spielen, war für mich immer wieder und immer mehr klar, dass ich auf diese, in meinem Leben hier auf dieser Erde dann schöpferisch tätig möchte, werden möchte.
Wie alt warst du da ungefähr?
Als ich mit Akustikgitarre angefangen habe, war ich ungefähr Ende 16, ich vermute eher 17, ich kann es noch nicht mal genau sagen. Mhm. Also sagen wir mal rund um 17 Jahre alt war ich dann damals. Und gleich mit den ersten Griffen, die ich kaum noch greifen konnte, habe ich angefangen, erste Songs zu spielen, die teilweise jetzt auch auf meinen Alben auch zu hören sind. Also es ist, ja, es hat überlebt bis dahin. Ja. Mhm. Und es gibt ja immer noch ein paar Songs aus damaliger Zeit. Mal schauen, ob es mal veröffentlicht wird.
Ja.
Jedenfalls, für mich war immer klar, ich bin ein Schöpfer von, ja, von Kunst, von dieser Art von Kunst, ja, von, also Musikkunst. Und es war von vornherein für mich selber ein Anspruch, etwas Neues zu erschaffen, als das Erschaffene immer wieder durchzukauen, also durchzuspielen. Mhm. Es ist ganz gut fürs Üben eines Instruments zum Beispiel, aber das hat mich nicht erfüllt. Und ich habe, wie ich schon sagte, dann auch ganz, ganz viel angefangen, selber zu schreiben.
Und dann ist es quasi so gewesen, dass da so ein, wie soll ich sagen, ein gewisser Funke ist da so ein bisschen übergesprungen mit der Gitarre und mit dem, ich möchte etwas erschaffen und ich möchte auch jetzt nicht covern in dem Sinne, sondern ich möchte selber was ganz Neues erschaffen. Und beruflich ist es aber erstmal in eine komplett andere Richtung gegangen.
Genau, also beruflich war ich ein anständiger Mensch. Ich habe das Handwerk Schornsteinfeger erlernt. Und dann auch auf eine sehr interessante Weise, wie ich da drauf gekommen bin, überhaupt, also man kommt ja nicht von alleine da drauf, ja. Aber um es kurz zusammenzufassen, ich habe dieses Handwerk erlernt mit gutem Erfolg oder sehr gutem Erfolg. Und im Schornsteinfeger Handwerk ist es so, dass eigentlich, wenn man den Gesellenbrief hat, dann macht man, also ich sag mal, 80% damals, die würden dann auch Meister machen und würden dann selbstständig werden. Und das ist eigentlich schon das, was auch mein Wunsch auch schon damals gewesen ist, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Dazu gehört irgendwo, dass man, das ist ja auch die Wirkung, die Auswirkung, dass man zum Beispiel auch selbst schöpferisch werden möchte. Ja? Also selbstständig eigene Songs schreiben. Und so war das auch in diesem Beruf eigentlich eine Möglichkeit, selbstständig zu werden. Das eigentlich, würde man sagen, ist ja ganz toll. Mhm. Es war aber so, dass als ich Geselle geworden bin, da habe ich ja meine Prüfung hinter mir gehabt. Es war eigentlich, ging es dann weiter, dann würde ich dann als Geselle arbeiten und ich würde dann natürlich auch meinen Meister machen. Das kostet ein bisschen Geld, das kostet ein bisschen Zeit. Wenn man das überwunden hat und es geschafft hat, dann wartet man noch 15 bis 20 Jahre, dann wird man selbstständig. Und als Schornsteinfeger ist doch super, als Bezirksschornsteinfegermeister. Man kriegt einen Bezirk zugeteilt und arbeitet. Also jetzt ist, heutzutage ist es nochmal anders geworden, aber früher war das so. Ja, und eigentlich war der Weg für mich vorprogrammiert, wirklich. Und die Noten waren wirklich sehr gut. Ich habe meine Prüfung als Bester abgeschlossen im Regierungsbezirk Detmold und war auch bei Wettbewerben dabei als Schornsteinfeger. Und trotzdem, am letzten Tag, als ich dann mit meinem Chef damals und mein Lehrgeselle essen waren, also zum Abschluss, ich habe ja die Prüfung geschafft. Mhm. Und nach dem Essen, da stehen wir dann draußen vom Restaurant und dann sagte mir mein Chef so halt so selbstverständlich, ja, wann legen wir dann mit der Meisterprüfung los, ne? Also mit der Meistervorbereitung. Und etwas in mir bewegte sich. Ich kann es bis heute nicht erklären, aber es gibt ja solche Dinge, die kann man einfach nicht erklären, die passieren in einem. Und ich sagte zu ihm in diesem Augenblick, ich werde kein Meister machen. Und ich hatte die besten Perspektive so gesehen in diesem Jahr und ich hatte gute Ergebnisse. Ich hatte sogar Geld angespart, denn die Meisterprüfung muss man ja auch bezahlen. Und das ist ja auch gar nicht so wenig. Also eigentlich ziemlich gute Voraussetzungen. Und ich habe es nicht gemacht. Ja, und aber trotzdem habe ich als Schornsteinfeger weitergearbeitet. Das heißt, für mich ganz, ganz tief drin war klar, ich werde diesen Beruf nicht bis zur Rente machen. Es wird etwas anderes geschehen, aber ich wusste noch nicht was. Ich habe noch nebenbei Musik gemacht, so wie ich gemacht habe. Ich war sehr neugierig und habe dann auch versucht, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Das habe ich so nebenbei weiterhin gemacht.
Aber du hattest nicht, in dem Moment, wo dir klar geworden ist, nee, ich mache keine Meisterprüfung, wusstest du noch nicht, Musik wird eine größere Rolle spielen, sondern du hast dich erstmal so drauf eingelassen auf dieses, nee, das nicht, und dann mal gucken, wie es weitergeht, so.
Genau, weil ich hatte das Ziel noch nicht klar vor meinem geistigen Auge gehabt. Ich wusste nur, dass es nicht der Weg sein wird. Also nicht, kein sehr langer Weg. Also trotzdem habe ich inklusive Ausbildung, habe ich ungefähr fast 10 Jahre in diesem Beruf verbracht.
Spannend, ja.
Und ich meine, tarifliche Regelung, Bezahlung, Urlaub und alles, das ist tariflich geregelt. Eigentlich ist es super, ja. Und trotzdem war das nicht meins. Die Tätigkeit war wirklich eine schöne Tätigkeit. Ich habe das geliebt. Die Heizungsanlagen, Abgasanlagen, Abgasleitungen, alles zu überprüfen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Viele verschiedene Menschen kennengelernt, in vielen verschiedenen Häusern gewesen, also immer wieder was Neues zu erleben, nicht immer wieder das Gewohnte, das Gleiche. Ja, das wäre also für mich, Industrie wäre gar nichts, immer am gleichen Gerät, Maschine zu stehen und das selber immer zu machen. Ja, in dem Sinne war das schon eigentlich schon die richtige Richtung. Und diese selbstständige Arbeiten, weil man ja alleine unterwegs ist, das wollte ich ja, ich wollte ja selbstständig arbeiten. Ne? Aber das war noch nicht das 100% selbstständige Arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das war, als Schornsteinfeger konnte ich nochmal durch dieses alleine Arbeiten, also unterwegs sein, nochmal die Selbstständigkeit in mir etwas, wie würde ich sagen?
Aufbauen oder so?
Ja, aufbauen, genau. Mhm. Zu proben, ja.
Ja, genau, zu erproben
zu
quasi.
Erproben, ja, genau. Und ja, nebenbei, also es vergingen ja schon viele Jahre, nebenbei habe ich angefangen zu unterrichten.
Und unterrichten dann im musikalischen Bereich quasi.
Genau.
Magst du einmal erzählen, wo wir uns gerade befinden? Wie alt bist du da gewesen? Und ja, vielleicht einmal das?
Ich musste da so Mitte 20 gewesen sein. Ich glaube, es ist schon Richtung 28 sogar. Oder 27, 28 Jahre alt war ich dann.
Das heißt, du hast schon ungefähr 7 Jahre in deinem Beruf gearbeitet.
Ja.
Hast, nachdem dieser Moment gewesen ist, ich mache den Master nicht, einfach aus Interesse die Musik erstmal weiter gemacht. So, und bist dann an so einen Punkt gekommen, wo du angefangen hast, okay, ich unterrichte.
Genau, ja, und der Unterricht kam ja auch so von jetzt auf gleich. Mhm. Ich habe ja sowas nie gemacht und ich fühlte mich auch nicht wirklich so selbstsicher, dass ich das machen kann. Mhm. Ja, und eines Tages, eines Abends rief mich eine Mutter an und sagte mir, die waren auf einem Konzert, wo ich dann mitgespielt habe, und sie würde gerne ihren Jungen zu mir schicken zum Unterricht. Er hatte schon Unterricht und auf einer Musikschule. Und ich habe klar zu verstehen gegeben, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß es nicht, ob ich das kann, aber wir können es ja zusammen probieren. Mhm. So, und dann ging es weiter. Dann der Schneeball wurde immer größer. Und das hat mir auch viel, viel Freude bereitet. Und ich habe auch gesehen, dass mich das auch herausgefordert hat. Ich musste auf einmal viele Songs covern, ja, weil die Schüler ja das alles nachspielen möchten. Und das hat mich auch musikalisch herausgefordert, aber auch als, ja, ich sag mal, einen kleinen Mentor oder Lehrer, ja, so den Schülern. Ich habe irgendwann mal begriffen, dass es nicht nur um Musik geht, sondern auch noch mehr drumherum, was ich den Schülern auf dem Weg geben kann. Und darin habe ich schon mal eine große Erfüllung gesehen, und ich habe die ganze Zeit mit Musik zu tun. Ja, ich diskutiere mit den Schülern über Musik, was man besser machen kann, wie man das besser machen kann. Und das war ja auch so eine Win-Win-Situation. Und dann habe ich noch dadurch Geld verursacht.
Mhm. Ja. Kann man sagen, dass das so ein Moment gewesen ist, wo also wo du angefangen hast, vielleicht dich einerseits ein bisschen zu lösen aus dieser, aus deiner Karriere als Schornsteinfeger, sag ich mal, dich ein bisschen abzulösen, also dass so ein bisschen so ein Weg sichtbar wurde quasi, einfach dadurch, dass so viel Begeisterung auch da war und du gemerkt hast, oh, und Geld fließt offensichtlich auch.
Ja, es war so, ich wollte ja eigentlich tatsächlich durch die Musik meinen Lebensunterhalt finanzieren. Mhm. Und dieses Naive, das ich damals Anfang 20 hatte und später ja immer noch, dass diesen Traum sozusagen, den habe ich erstmal nur geträumt, aber noch nicht verwirklicht. Mhm. So nur Step by Step, ja. Und durch das Musikmachen an sich, was ich eigentlich machen wollte den ganzen Tag, hat es noch nicht geklappt. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Dieses Naive, das hat mir, glaube ich, diese Energie gegeben, über solch eine lange Zeit bis jetzt dabei zu bleiben. Und trotz der fehlenden Hits von mir, trotzdem mal bei zu bleiben, um zu erfahren, worum es da wirklich geht. Mhm. Ja, und ich habe dann also diese Energie gehabt, um so lange durchzuhalten.
Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt, um zu erfahren, worum es da wirklich geht. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du das meinst?
Ja, ich hatte ja immer ein Problem damit gehabt, wenn ich Leute gehört habe, wie sie von Montag bis Freitag überlebt haben, aber nicht gelebt haben. Und ich wollte immer einer Tätigkeit nachgehen, wo ich nicht überleben muss, sondern erfüllt lebe. Auch in der Tätigkeit in der Woche, wo ich arbeite, wo sich das nicht so anfühlt, ah, wann ist denn Feierabend, noch 5 Minuten, dann lasse ich den Hammer fallen, sondern dass, eine Stunde drüber. Und es passiert mir manchmal wirklich, gerade bei den letzten Schülern, da kommt ja keiner mehr, dass ich etwas überziehe. Kommt schon mal vor, nicht immer, aber ja, und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass man da irgendwie die Erfüllung sieht, dass man dann am Ende des Lebens, wenn man da zurückblickt, nicht sagt, wofür habe ich das alles gemacht und dann in die Rente geht, sondern zurückblickt und sagt, das Leben war erfüllt und ich bin nicht irgendwie jetzt Saatschnauze voll, sondern ich bin des Lebens erfüllt. Ich glaube, wenn man das sagen kann, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, schon in der Zukunft und das nachher sagen kann, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Und dann wird man ja auch den Weg finden, um die richtige Ursache zu legen, damit man auch die Wirkung hat, die man sich erwünscht.
Mhm. Das heißt, das ist was, wo du jetzt quasi von der Rückschau, also es ist soweit jetzt in deinem Leben, du machst professionell Musik auf unterschiedlichen Ebenen, du unterrichtest, du bist aber auch Songschreiber, Instrumentalist, du arbeitest teilweise in Kleinfilmprojekten mit, du modelst, das heißt dein, wie soll ich sagen, deine professionelle Tätigkeit hat sich total aufgefächert. Und jetzt aus der Rückschau kannst du erkennen, ja, das ist wirklich das, was mich erfüllt. Und ich warte nicht darauf, bis ich in Rente bin, um dann die Dinge zu machen, die mich erfüllen.
Ja, das würde ich so sagen. James Last hat mal gesagt, andere Menschen gehen auf Kur und ich gehe auf Tour. Genau, und das hat sich bei mir so, also genau dieses Gefühl hatte ich. Ich bin damals für das zweite Album, habe ich viel Geld in die Hand genommen und bin ins Studio gegangen. Ich könnte mit diesem Geld auch Urlaub machen und wahrscheinlich ein, zwei, dreimal Urlaub machen und zwar gar kein klein. Und ich habe es trotzdem anders gemacht und ich habe mich erfüllt gesehen, ich war nicht erschöpft oder ausgebrannt oder ich habe darin die Erfüllung gesehen. Und genau das möchte ich auch verhindern, dass ich am Ende, also irgendwann mal, das ist ja ein Lebensabschnitt, wenn man dann in die Rente geht, viele Menschen stürzen in ein Unglück, weil sie in so einen bestimmten Vakuum reinfallen. Ja, sie haben immer für dieses Ziel, ich werde Rentner, dann kann ich, wie du schon sagst, alles mir dann oder möglichst vieles vielleicht dann irgendwie dann erlauben oder ich kann dies und jenes tun, reisen und so weiter. Ja, das mag stimmen, aber trotzdem fallen sie in so einen Vakuum rein, wo sie dann denken, wie, das war's jetzt? Das ganze Leben habe ich etwas gemacht für diesen Moment und das ist gar nicht so viel, wie ich mir das gedacht habe. Und eine Spur zu hinterlassen und nicht eine Spur zu gehen, die schon einer gegangen ist, glaube ich, ist auch sehr wichtig für jeden einzelnen Menschen, dass man sein Leben lebt und nicht das Leben eines anderen. Und die Angst, die einen lähmt, Angst ist ja aus dem Lateinischen und heißt ja so wie einengen oder beengen. Die Angst, die unser Bewusstsein einengt, denn wenn wir aus der Sicherheit eventuell rausgehen und was Neues ausprobieren, zum Beispiel selbstständig werden, das, was uns Freude macht und was wir können, das steckt viel zu doll und viel zu tief in den Knochen. Und ich glaube, deshalb ist der Grund, warum Menschen dann nicht schaffen, da auszubrechen und Hilfe brauchen.
Du hast im Vorgespräch, was wir geführt haben, auch schon erwähnt, dass du auch nicht frei von Ängsten gewesen bist, als sich dein Spurenwechsel vollzogen hat. Könntest du da ein bisschen beschreiben, wie das gewesen ist? Was verbindest du mit dem Thema Angst?
Ja, Angst war da immer wieder. Leider hat es mich eingeholt, wo ich dann auch am Zweifeln war, ob ich wirklich den richtigen Weg eingeschlagen bin. Und hat mich auch versucht, in meinem Bewusstsein auch zu lähmen, ja, mir Steine in den Weg zu legen, an mir zu zweifeln. Und ja.
Und gab's da bestimmte, sag ich mal, Situationen, in denen die Angst besonders stark war oder kamen die für dich aus dem Nichts?
Die kamen in der Regel immer wieder aus dem Nichts. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Ereignis gewesen, was mich zweifeln ließ, zum Beispiel ein Misserfolg, sondern auch wenn ich mal ganz entspannt da liege und dann kommen einfach mal Gedanken und fechten dich an und bringen dich dann ins Wanken und zum Nachdenken. Und ja, und das kommt ja sowieso anders, wenn man denkt. Ja. Ja,
Wie bist du dann, oder wie ist das immer noch ein Thema auch? Oder ist das was, was jetzt abgeschlossen ist?
Es kommt nicht mehr so häufig vor. Eigentlich so gut wie gar nicht mehr seit ja, ein paar Jahren jetzt. Mhm. Wo ich dann mit mir selber auch im Reinen bin, wo ich mir dann sicher bin, das, was ich tue, ist das Richtige und ich kann immer noch dann, auch wenn es alles wegfällt um mich herum und auch eventuell dass der materielle Gewinn nicht mehr da ist, so kann ich zu mir selbst sagen, ich bin mir treu geblieben. Und wenn ich das sagen kann, dann ist dieser Gedanke Angst schon wieder weg.
Das heißt, das ist für dich ein ganz starker, wie soll ich sagen, das hilft dir stark weiter, dieses dich da auch selber zu motivieren und dich auch selbst zu bestätigen, nein, das ist der richtige Weg und da dann hinzuspüren, wenn die Angst gekommen ist.
Genau. Angst ist ja grundsätzlich etwas, also es gibt zwei Angstzustände, die einem Menschen mit auf dem Weg, auf dem Lebensweg mitgegeben werden. Das ist einmal Angst vor irgendwelchen unerwünschten plötzlichen Geräuschen oder vor Herabfallen oder Hinfallen, also vor dem Fall. Alles andere ist entweder angeboren, anerzogen oder was einem Menschen hinzugefügt wird. Ja, zum Beispiel, wenn Mama, Papa sagen, du sollst das nicht machen, weil dann ist die Konsequenz negativ, was auch immer das ist. Und diese Art von Angst, die lähmt Menschen. Wir leben in der Erziehung dieser Gesellschaft an für sich, die uns immer wieder suggeriert, du musst nicht so risikoreich leben, wenn du einen vernünftigen Beruf erlernst und einen Job hast, dann bist du ausgesorgt und immer wieder wird das suggeriert, indem man dann darüber spricht, wie ausgesorgt ist man dann bis in das hohe Alter, wenn man das dann erreicht. Ja? Und ob man das dann überhaupt dann auskosten kann, was man bis dahin geplant hat. Und auch wenn man jetzt das Wort dabei Angst nicht benutzt hat, so ist dieser Mensch damit infiziert, ungewollt infiziert, wovon er sich dann auch befreien muss, wenn er wirklich diesen Spurenwechsel vollziehen möchte. Und dann kommen immer wieder diese Angstzustände und man fragt sich, woher kommen die? Und die kommen ja, das sind ja nicht nur, sind nur ein paar Jahre, das sind ja vielleicht Jahrzehnte, wo einem das so eingetrichtert worden ist, wie man zu leben hat. Und dort jetzt auszubrechen, etwas anders zu machen, vielleicht aus der Masse etwas herausragen, das bringt psychisch einen Menschen in einen Zustand, wo er definitiv ganz schnell Angst bekommt und vielleicht kalte Füße kriegt und nicht mehr wagt, da auszubrechen aus seinem alten Leben in sein schönes neues Leben.
Mhm. Ein Punkt, den ich auch gerne nochmal ansprechen würde, ist, bist auch gerade nochmal drauf eingegangen, oft verbinden wir auch das Thema Erfolg, reich sein, vorsorgen, das sind ja oft auch so materielle Themen, die auch wichtig sind. Es ist wichtig, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, es ist wichtig, dass wir genügend Einkommen haben, um uns Kleidung, Nahrung zu kaufen, vielleicht auch mal in Urlaub zu fliegen, solche Geschichten. Wie ist das für dich? Welchen Stellenwert hat für dich beispielsweise auch Einkommen bekommen und wie hat das was mit deinen Prioritäten gemacht oder nicht?
Ja, das hat es. Am Anfang war das erstmal so, der Wunsch, Musiker zu werden. Man kannte ja eher die großen Musiker, die dann auch natürlich ein großes Vermögen hatten. Und wer möchte nicht ein großes Vermögen haben, ein schönes Haus und alles, was dazu gehört. Diese Wünsche waren auch da, so als ich dieser naive kleine Junge oder Jugendlicher war. Das hat sich dann alles so relativiert für mich, bis für mich klar war, wer ich eigentlich bin und wofür ich da bin. Und es geht mir, ich gehe dieser Tätigkeit nach als Musiker nicht um Geld zu verdienen, sondern ich selbst zu sein und damit noch Geld zu verursachen. Also das kommt dann oben drauf. Und wenn ich das gerne mache, was ich mache, dann bin ich ja gut darin. Und wenn ich gut darin bin, werde ich dann auch besser bezahlt. Also ist eigentlich dann nur noch einmal oben drauf gesetzt. Ja, und im Endeffekt ist es für mich auch, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, wenn alles um mich herum dann irgendwie wegbricht, auch diese finanzielle Stütze, die ich dann da habe, wenn das alles wegfällt, wer bin ich dann? Habe ich mich so abhängig gemacht von diesen materiellen Dingen und vom Geld und alles, dass ich dann nicht mehr bestehen kann und zerbreche, oder kann ich immer noch bestehen? Vielleicht sitze ich dann im Wald mit meiner Gitarre und spiele immer noch Lieder mit den Vögeln, die da zwitschern.
Eine ganz romantische Vorstellung. Ja, genau.
Ja, und was bin ich dann, wenn das alles wegfällt? Ja, jetzt gerade zu dieser Zeit, wir erleben jetzt diese Phase der Corona-Pandemie und viele Menschen haben bekommen Angstzustand, weil es alles wegbricht.
Was sie gewohnt sind quasi.
Was sie gewohnt sind, ihre gewohnte Lebensumstände, die sie sich eingerichtet haben, das bricht jetzt weg. Mhm. Und sie finden keinen Halt mehr, sie fallen hin und sie wissen nicht wohin. Weil gerade Künstler, ich bin eigentlich auch davon betroffen, äußern ihren Angstzustand, der berechtigt ist, irgendwo ja auch menschlich gesehen. Aber wenn das alles wegfällt, tatsächlich so wie es jetzt ähnlich ist, obwohl es ja, ich denke mal, für das ganze Leben gesehen, im Verhältnis gesehen, es ist eine kurze Phase, wird das sein, lang genug, um in Angst reinzukommen. Wer bin ich dann, wenn das alles wegfällt? Und ich habe mir auch diese Gedanken gemacht, wenn wir jetzt diese Pandemie erleben. Gut, ich kann noch unterrichten, ich darf jetzt wieder unterrichten. Der erste Lockdown, da war es, durfte ich nicht. Aber jetzt darf ich wieder unterrichten oder wir dürfen wieder unterrichten. Und trotzdem ist es ja, einiges fällt weg. Man hat ja nicht mehr die Einnahme, die man sonst hatte, wie man es gewohnt war. Und dann habe ich mir diese Gedanken gemacht. Wenn alles wegfällt und du hast auch keine Wohnung, kein Haus, kein Auto mehr, nichts, wer bist du dann? Verzweifelst du immer noch an den Umständen? Oder kannst du trotzdem dastehen und wie so ein kleines Kind und lächeln und wirklich so im Wald sitzen und Gitarre spielen. Ja? Das ist noch mehr das, was mir geblieben ist dann. Aber kann ich damit trotzdem noch glücklich werden? Und dann war für mich ganz klar, das ist für mich, es ist schön, Reichtum zu haben oder Geld zu haben, aber es ist nicht für mein Glück notwendig. Mhm. Es ist auch keiner da, der mich glücklich machen soll, wenn ich nicht von vornherein dazu bereit bin, glücklich zu sein. Ich kann ja keinen Menschen davon abhängig machen, mich glücklich zu machen. Mhm. Oder erst recht nicht materielle Dinge. Und dann ist die Frage für mich eigentlich schon beantwortet, dass mich das nicht so einnimmt. Mhm. Obwohl ich eigentlich rein menschlich oder dem Verstand nach gesehen auch diese Angst haben sollte.
Aber was ganz deutlich wird für dich, ist, dass das wirklich eine essentielle Bedeutung hat, Musik machen zu können. Und dass das auch bleibt, selbst wenn alles drumherum, sage ich mal, ins Extreme gedacht, aber dass das ein Kern ist, der bleibt, der dann eben nicht ins Wanken kommt.
Genau. Mhm. Und selbst wenn die Musik auf irgendeine Weise dann wegfallen sollte, selbst dann muss man ja sich die Frage stellen, was mache ich dann? Verzweifle ich dran oder nicht? Mhm. Und ich denke mal, wenn man dann in dieser Balance ist innerlich, dass man da auch in der Mitte sich findet. Und da wird es auch sogar nur diese eine übrig gebliebene Gitarre, die mir im Wald übrig geblieben ist, wenn sie auch weg ist, ob ich trotzdem dann bestehen kann. Und ich glaube, da ist es dann ganz wichtig, dort hinzukommen für einen Menschen in seinem Leben, wo ihn dann auch nichts mehr negativ umhauen kann. Mhm. Also ja. Niederschmettern sozusagen.
Ja, auch so, dass das Thema Vertrauen, Selbstvertrauen auch. Und ja. Ich glaube, grundsätzliches Vertrauen ins Leben auch einfach. Wenn wir das Gespräch so ein bisschen abrunden. Was denkst du, beziehungsweise was wünschst du dir, wie es für dich weitergeht? Mhm. Und was würdest du noch gerne mitgeben wollen für Menschen, die vielleicht auf der Suche nach Inspiration für einen Spurenwechsel sind, auch ein bisschen nach emotionaler Inspiration? So. Mhm.
Also für meinen eigenen Lebensweg, für die Zukunft, ist es für mich ganz, ganz wichtig, immer im Visier zu haben, mir selbst treu zu bleiben. Einerseits möchte ich schon tolle Dinge verursachen, also schöne Songs schreiben, weiterhin Songs produzieren und das, was ich eigentlich liebe, weiterzumachen. Und andererseits auch nicht nur auf dieses eine fixiert zu sein, sondern auch nach links und rechts schauen und Gelegenheiten wahrnehmen, die im Leben dann ja auch passieren und die man dann auch gerne ergreifen darf und die eventuell einem eine neue Chance geben. Ja, und ich glaube, ich bin dabei, das zu üben, das zu erproben im Leben, das in Balance zu halten. Einerseits meinen Weg weitergehen und andererseits, also nicht ablenken lassen, das meine ich damit nicht, aber wirklich diese Gelegenheiten, die man eigentlich ja schon selbst dadurch das, was man ist und welchen Weg man geht, ja auch verursacht man ja auch diese Schicksale, Schick vom Schicken, ja, Schicksale.
Ach, interessant, ja.
Und diese Schicksale, die kommen ja zu mir nicht einfach so. Es ist ja nicht so dieses Zufallsprodukt, was andererseits, also viele Menschen verstehen dann Zufall oder Schicksal, es ist etwas passiert, was ich nicht selbst bewirken kann. Ich sehe das nicht so, ich sehe das schon so, dass es gibt kollektive Auswirkungen oder Schicksale, die wir als Gesellschaft tragen. Es gibt aber auch meine persönliche Welt und was ich daraus mache, was ich aus meinem Abenteuerleben mache und welche Schicksale ich verursache oder ich verursachen darf, die mir zugespielt werden. Ja. Und da glaube ich, ist es ja, wenn man seinen eigenen Weg treu geht, wird man dann genug von diesen Chancen, Schicksale oder Zufälle im positiven Sinne erleben. Und das möchte ich dann wahrnehmen. Und deshalb bleibt es für mich persönlich sehr, sehr spannend, wie es mit meinem Lebensweg weiter aussieht. Einerseits, gewisse Sachen weiß ich schon, ich kann sie klar sehen, ich kann diese Ziele oder meine persönliche Erfolge, vielleicht nicht für die Gesellschaft die Erfolge, aber meine persönliche Erfolge schon sehen, auch relativ klar, die anderen noch nicht ganz klar. Und andererseits, wenn ich diesen Weg gehe, möchte ich auch diese Chancen nicht ausgenutzt lassen, sofern sie mir nicht schaden.
Genau, also ja? auch
mir und meine,
offen zu bleiben.
Genau. Sofern sie mir und meine Umgebung dann nicht schaden, also wenn ich keinen Menschen so dadurch Schaden zufüge. Mhm. Und genau, und für diese Dinge dann offen zu bleiben, ist für mich dann auch wichtig. Weil früher war ich zum Beispiel anders. Ich bin konsequent meinen Weg gegangen. Wie so ein Panzer bin ich durchgegangen. Und das war oft nicht gut. Weder für mich noch um Menschen oder Menschen um mich herum. Und manchmal kann man ja auch mal schauen, ob das vielleicht doch mal einmal kurz eine Pause zu drücken sinnvoll macht. Und diese eine Chance, die gerade um die Ecke kommt, mal wahrzunehmen. Ja, und die zweite Frage, die du gestellt hast, was kann ich dann Leuten sagen, die vielleicht diesen Schritt vor sich haben oder dies in Erwägung ziehen, die Spur zu wechseln? Es muss nicht immer ein Spurwechsel sein, es kann aber sein, dass man einen Spurwechsel vollziehen muss, damit das Leben neu ausgerichtet wird. Ja, und vielleicht ist man da gerade auch zu geradlinig gewesen und ist ja einen Weg eingeschlagen, konsequent, was ja auch eine gewisse Stärke ist, aber zu einer Schwäche werden kann. Und so, dass man sich dann auch mal umorientieren kann. Wenn man damit unzufrieden ist, wenn man mit dem Alltag, den man ja auch mit Arbeit fühlt, die meiste Zeit des wachsamen Zustandes, wenn man dann damit fühlt, womit man eigentlich nicht so wirklich im Reinen ist, womit man eigentlich nicht glücklich ist und das einem keine Freude, ich meine auch nicht das Wort Spaß, ist ja eher was Kurzlebiges, wirklich dieses Freude, dieses Glückselige in einem bewirkt, dann wird das höchstwahrscheinlich auch nicht das Richtige sein, was man da lebt. Dann will ich auf jeden Fall jeden Menschen dazu ermutigen, nachzudenken, was er wirklich mit Freude macht und was er wirklich machen kann. Also nicht kann von Gelegenheit, sondern was er fähig ist zu machen, also können. Und wo man sich da auch natürlich drin übt. Das heißt ja nicht sofort, dass man das perfekt beherrscht. Ja, aber bei mir war das ja auch so. Eine bestimmte Grundlage war da. Ich konnte mit der Musik sozusagen umgehen. Ich konnte sie verstehen, ich konnte sie wahrnehmen. Und ich konnte sie auch wiederbringen, nur bis zum gewissen Level. Und dann gab es für mich, dann musste ich dann also mich auch weiterentwickeln. Also das meine ich nicht, dass man das sofort perfekt können muss. Aber wichtig ist es, dass man das mit Freude machen kann und dass man das machen kann. Und dann wird das der Weg sein, wo man dann die Spur auch wechseln sollte, um sein Leben dann auch einen Sinn zu geben und das Leben auch erfüllt zu leben. Später, wenn man 10, 20, 30, 40 Jahre später zurückschaut, sich selber sagen kann, ja, es war zwar weniger Geld dadurch, also es wäre jetzt bei mir zum Beispiel der Fall, wenn ich jetzt 10, 20 Jahre zurückblicke, ich habe zwar weniger Geld verdient als Schornsteinfeger, aber das hat mein Leben bereichert und erfüllt und diese Spur, die ich hinterlassen habe, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das sagen kann später. Und wichtig ist, dass man auch diese, wenn man die Angst bekommt, auch weiß, damit umzugehen und sich nicht einengen zu lassen von Stimmen, die sagen werden, ach, das ist viel zu schwer, das kannst du nicht, das lohnt sich nicht mehr, du hast nur noch 10 Jahre zu arbeiten oder vielleicht sogar nur noch 5. Das alles sind Stimmen, die an dir zweifeln. Man ist immer der Erste, der an sich selber nicht zweifelt. Und wenn alle anderen zweifeln und du an dich stark glaubst und du diesen Glauben, das ist ein Geschenk, wenn du den hast und das fühlt sich richtig an, dann sollte man diesen Weg gehen, wenn das so auf dem Herzen liegt.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wie kann man das schaffen? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Menschen auch zuhören und denken, ja, und aber wie mache ich das denn dann? Also wie gehe ich denn dann mit meiner Angst um, wenn die kommt? Oder was mache ich denn, wenn ich gerade doch im Zweifel bin? Hast du da noch was, wo du sagst, das könntest du mitgeben oder ja, genau, das, was für dich gut funktioniert hat oder was du beobachtet hast, was für andere gut funktioniert hat in solchen Momenten?
Im Nachhinein kann ich das nur so viel dazu sagen, wenn man vor etwas Angst hat zu tun, dann muss man es tun. Man muss durch die Angst durchgehen, damit die Angst weicht. Erst wenn man da durchgeht, weicht die Angst. Solange man das nicht macht, wird man ja auch Angst haben. Und das höre ich auch immer wieder von Menschen, die etwas wagen, so einen Weg zu gehen oder ähnlichen Weg zu gehen. Oder es kann ja auch in Alltagssituationen sein, wo man, wenn man Angst hat, zum Beispiel vorzuspielen, ein Instrument vor Publikum zu spielen, dann sollte man das machen. Man sollte sich vorbereiten. Natürlich sollte man sich vorbereiten. Mhm. Aber man sollte das auch sich der Angst entgegenstellen. Und die Stirn bieten. Mhm. Und das wäre erstmal so die einfachste Lösung, die man so ja mit dem Verstand greifen kann, wie man das überwinden kann. Bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert. Ich hatte wirklich sehr, sehr große Angst vor Publikum zu spielen, aber ich wollte es. Ja. Mhm. So, und dann, ich habe alles Mögliche versucht und es gibt ja alle möglichen vielleicht Übungen oder sowas. Das habe ich nicht gemacht, vielleicht nur zu einem geringen Teil. Und selbst wenn man weiß, so jetzt überwinde ich die Angst, es sind ja nur Menschen, die einen dann beurteilen, denn das ist ja die Angst, ne? Wenn man dann zum Beispiel in meinem Fall erst auf der Bühne geht, man hat Angst vor einem Urteil. Denn es sitzen Menschen, die dann dir zuhören und man dann denkt immer, man wird ja immer beurteilt, man wird vielleicht sogar verurteilt, vor allem durch die ganzen Shows, die Menschen dann konsumieren. Das wird ja oft beurteilt, wie gut, wie schlecht. Und dadurch, glaube ich, ist die Angst noch mehr dazugekommen, zusätzlich, wenn man jetzt vom Publikum spielen möchte. Und selbst wenn man das alles weiß und sagt, das sind nur Menschen, die sollen mir erstmal nachmachen, was ich da mache. Und wenn man das alles macht und geht auf die Bühne und dann gehe ich auf die Bühne und dann habe ich trotzdem Angst. Tja. Und das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis diese Angst wegging, bis ich meinen Wert erkannt habe. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, wichtig zu erkennen, welchen Wert jeder einzelne von uns hat, den zu erkennen, den wahrzunehmen. Und nicht arrogant zu werden, das meine ich damit nicht. Selbstbewusst. Mhm. Arrogant zieht die anderen eher runter, drückt die anderen Menschen eher runter um mich herum. Selbstbewusstsein hilft den Menschen eher, den anderen nach oben zu kommen, zu mir. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein in sich erarbeitet und auch fühlen kann und auch spüren kann, dann wird die Angst weichen. Wenn man Der zweite Schritt wäre, den ich vorhin schon genannt habe, durch die Angst hindurchgehen. Ist auch gerade erst recht machen, wenn man wo Angst hat.
Ja, und ich finde, du hast zwei Komponenten. Das ist das eine, was im Kopf passiert, und das andere, was du auch gesagt hast, dieses Vorbereitung. Also nicht ohne Vorbereitung Situationen, lassen wir es mal so ganz allgemein gehen, die Angst bereiten, sondern Vorbereitung bedeutet ja auch, sich ein Stück weit damit auseinanderzusetzen, okay, wovor genau habe ich Angst? Und dann durchzuspielen, ohne dass man in der direkten Situation schon ist. Kann ich mich irgendwo informieren? Wird dann die Angst vielleicht schon ein bisschen weniger? Oder kann ich irgendwie mal eine bestimmte Gesprächssituation schon mal durchspielen? Dann ist man, oder kann ich bestimmte Einwände vorwegnehmen und vielleicht vor mir selber schon mal beantworten. Also das Thema, es ist einerseits dieses Thema Vorbereitung, wie auch immer, und andererseits dass du gesagt hast, wirklich vom Kopf her auch einfach, was erwiesen ist oder wo viele Leute die Erfahrung gemacht haben, wenn ich es dann eben tue, dann komme ich da auch durch und dann wird die Angst weniger quasi.
Mhm. Ja. Ja. Ja, richtig. Also die Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig, denn man wird sich ja sowieso vorbereiten. Das, was man liebt, macht man ja so ohnehin. Ja? Und wenn man in dieser Übung ist, das kann ja keiner einem nehmen, wenn dann nur die Angst.
Ja, wichtiger Punkt. Ja. Die Angst kann es einem nehmen. Ja.
Genau, das ist nur die Angst, das sind nicht die Menschen. Und selbst wenn man sich verhaspelt ist, so wieder als Beispiel mich als Musiker auf der Bühne, es können ja auch andere Sachen sein, im Leben, wenn man die Spur wechselt, das kann ja auch
eine andere Spur sein. Ja, es ist ja übertragbar. Ja, ne?
Übertragbar, ja. Genau. Wenn man dann das geübt hat, man kann das spielen und wovor hat man Angst, selbst wenn man ein paar Töne dann daneben haut?
Ja, genau.
Und das ist dann in Ordnung. Das, ich denke nicht, dass wir diese perfekte maschinelle Welt haben möchten. Wir möchten eher diesen Menschen haben, diesen analogen Menschen im analogen Leben, der mal auch mal daneben haut. Mhm. Und oft gibt es ja diese, ich sag mal wieder mal, Zufälle, wo vieles Tolles im Leben entstanden ist. Ich nehme mal jetzt als Beispiel Sushi. Mhm. Ja, das war mal ein Zufallsprinzip. Ja, man wollte ja eigentlich nur den Fisch lagern in der Erde, um dann den Fisch länger haltbar zu machen. Und das hat man nur nachher noch mit Reis und den Blättern. Also man hat es ja dann eingewickelt, um das länger haltbar zu machen. Das nachher hat man das ja perfektioniert, um das dann noch schmackhafter zu machen. Aber man hat gemerkt, das kann man ja auch so in dieser damit ja so wie es ist essen. Ne? Und das hat man ja früher in die Erde eingebuddelt. Jetzt ist es ja ein eigenständiges Gericht, wenn du so willst. Oder Penicillin. Es ist ja alles so entstanden, wo der Mensch eigentlich nicht unbedingt das verursachen wollte, aber wusste nicht, was er damit verursacht. Und es ist entstanden. Ja, und so entstehen ja auch Improvisationen für die Musiker. Mhm. Ein tolle Songs eventuell ja auch spontan, ja, wenn man dann auf der Bühne improvisiert. Und es ist nicht unbedingt ein Fehler, wenn man dann einen Fehler macht. Mhm. Es ist vielleicht eine Chance für etwas. Mhm. Aber es muss gar kein Fall ein Fehler sein.
Danke, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Und ja, ich möchte dir ganz herzlich danken für das offene und vertrauenswürdige Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, gehe aber davon aus. Und ja, freue mich auf das, was das Leben noch so bringt.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut und ich wünsche dir auch alles Gute.
Dankeschön.